den Predigttext für heute vor. Der steht in Markus 10 ab Vers 17. Und als Jesus sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, Ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles getan von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkauf alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah sich um und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott.
Ja, guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier mal wieder bin. Vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt, dass bei Ihnen zu Hause das Telefon klingelt. Oder Sie hatten eine entsprechende, also das klingelt, das hoffe ich, ne? Es gibt ja verschiedene Klingeltöne, aber dass es klingelt und Sie rangehen und denken: Was ist das denn jetzt? Manchmal hat man sogar eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, merken Sie, das klingt aber komisch. Das ist eine Computerstimme, ein Computeranruf, der einem dann verkündet, dass man gleich weiter verbunden wird oder man möge diese oder jene Taste mal drücken, weil man kurz davor ist, einen großen Gewinn zu machen. Haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt? Ich habe das auch schon mal erlebt, dass es keine Computerstimme war, sondern eine freundliche junge Dame. Man kriegte dann mit aufgrund der Hintergrundgeräusche, das war so ein Callcenter, die mir erzählen wollte, ich sei einer von 24, die kurz davor sind, einen wunderschönen Dreier BMW zu gewinnen. Und ich dachte, das kann ich mir jetzt gar nicht erklären, wie ich da in ihren Lostopf komme. Ja, und überhaupt, und dann entpuppt sich das eben letztendlich als Versuch, einem doch ein Lotterielos zu verkaufen. Und ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich empfinde, das hat zugenommen in den letzten Jahren, dass man mit solchen Dingen, ich sage es jetzt mal bewusst so, belästigt wird. Aber das spricht ja was an bei den Menschen. Also in der Wirtschaftswissenschaft sagt man, jedes Angebot zieht auch eine Nachfrage auf sich. Und man ködert dann oder versucht zu ködern mit solchen Sachen und Leute zu gewinnen, dafür zu gewinnen, ihr Geld auszugeben. Und Im Fernsehen sieht man es ja auch, es gibt dann so manche Lotterien für guten Zweck, für den guten Zweck, den will ich auch gar nicht leugnen, aber es wird damit gespielt, willst du die Millionen gewinnen oder die Sofortrente, 3000 Euro jeden Monat, es wird versucht, die Leute zu ködern. Ich behaupte, der eindeutige Gewinner, wenn es sich nicht so wenigstens noch um gemeinnützige Zielsetzung handelt, ist immer der, der die Lose verkauft und nicht der, der sie kauft. Es wird versucht zu locken. Geld ist ein Thema, wo man bei den Menschen einen Nerv berührt. Und ich denke, da sind auch wir als Christen nicht ganz frei davon. Und nicht umsonst gibt es dieses geflügelte Wort, Geld regiert die Welt. Und jetzt, wenn man so diese Auftritte im Fernsehen sieht, der Bundeskanzler-Aspiranten in ihren Duellen oder Triellen, wie man sie jetzt so in der Wortschöpfung nennt, es geht auch da viel ums Geld. Wie wir die Corona-Krise finanzieren, diese Milliardenbeträge, die da aufgewendet werden mussten, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, wie wir und wo wir das Geld ausgeben, um das Klima möglichst noch zu retten, das kostet alles Geld. Die Rente soll aufgestockt werden, der Mindestlohn soll erhöht werden. Das Thema Geld treibt die Menschen um und ist auch im Wahlkampf ein großes Thema. Also nicht erst in dieser Zeit, das ist schon lang ein Thema. Und unser Predigttext hat ja da auch was von. Ich komme da gleich drauf. Mir ist wichtig, wir leben als Christen in einer Welt, die sehr materiell geprägt ist. Das ist so. Es gibt viel soziales Engagement in unserer Gesellschaft, das ist auch gut so. Wir merken das jetzt ja auch so, wenn wir hören, wie viele Menschen da in den Flutgebieten helfen, im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen, wie viele sich da wirklich ehrenamtlich buchstäblich engagieren und ihre Wochenenden da verbringen und den Leuten vor Ort helfen. Das ist toll, das mit anzusehen. Aber die Frage, die ich mitgebracht habe und die mich beschäftigt hat, eben von diesem, die Menschen ansprechen auf dieser Schiene Geld und sie versuchen zu locken, da ist ja etwas, was in uns ansprechbar ist. Und viele fahren darauf ab, im wahrsten Sinne des Wortes, und meinen, wenn ich mal gewonnen habe, dann geht's mir gut, dann habe ich keine Sorgen mehr. Ich spiele kein Lotto und ich vermisse es auch nicht. Ich sage immer, ich gewinne jede Woche, nämlich den Einsatz, den ich nicht gezahlt habe. Aber ich erinnere mich auch an einen Kollegen, den ich früher hatte in Tabor, der, und da war ja das Geld auch immer knapp, der gesagt hat, Rainer, lass uns doch mal Lotto spielen. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Er sagt, wenn Gott segnen will, dann tut er das, dann braucht er dazu keine Lotterie. Das ist meine persönliche Einstellung an der Stelle. Und er meinte, ja, aber wenn ich dann die Millionen gewinne, dann kriegt Tabor auch 10% davon. Ja, hat er tatsächlich gesagt. Für mich ist das die Frage, worauf baue ich? Denke ich wirklich, das würde alle Probleme lösen und meinem Leben Sicherheit geben? Was ist denn wirklich wichtig im Leben? Und diese Frage haben sich viele, glaube ich, vielleicht auch hoffentlich ganz neu gestellt in diesem Corona-Jahr, letztes Jahr und dieses Jahr. Was ist denn wirklich wichtig im Leben? Was trägt denn? Worauf ist Verlass? Was gibt meinem Leben Sicherheit und Sinn? Was macht mich im tiefsten Sinn des Wortes reich? Wenn wir jetzt so zurückblicken, es sind ja auch schwierige Zeiten. Gerade jetzt auch Corona hat das nochmal gezeigt. Die Lockdowns, die haben viele Existenzen ins Wanken gebracht. Leute, die von einem Tag auf den anderen zwar in der Kurzarbeit waren und da auch ein bisschen aufgefangen, aber plötzlich nur noch mit einem halben Einkommen dastanden. Und das ist für viele wirklich ein Problem geworden, je nachdem, wo man lebt. Die Miete muss gezahlt werden, die Kinder müssen unterhalten, also versorgt werden. viele Sorgen in unserer Gesellschaft sind da. Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, das hat sich jetzt wieder entspannt. Wir sind froh, aber wir hören auch schon die Klagen. Die Kommunen sagen, uns sind so viel Steuern flöten gegangen, keine Gewerbesteuereinnahmen, wir können dies nicht mehr, wir können das nicht mehr. Es ist manches schwierig. Und dennoch glaube ich, auch im europäischen Vergleich hört man das ja immer, uns geht's noch ganz gut. Und wir haben wirklich allen Grund, dankbar zu sein. Dankbar zu sein, dass wir so sicher leben. Dankbar so zu sein, dass wir auch, wie hier jetzt heute Morgen, miteinander noch Gottesdienst feiern können. Obwohl, wie Herr Freirath ja angedeutet hat, manches auch in unserer Gesellschaft sich schon verändert und eine gewisse Form der Verfolgung oder Bedrängung auch in unserem Land schon da ist. Viele Dinge darf man ja so nicht mehr sagen. Weil sofort jemand Diskriminierung schreit, Diskriminierung. Aber dass ich meinen Glauben nicht mehr so leben darf oder sagen kann, so steht es im Wort Gottes und ich glaube das so, dass ich da diskriminiert werde, das sieht die andere Seite nicht, wenn man mir dieses Wort verbieten will. Es geht uns in unserem Land trotz allem im Großen und Ganzen gut, aber was trägt unser Leben, was macht uns reich? Und Herr Freirath hat ja eben den Predigttext gelesen aus Markus 10. Ich habe zu Hause noch eine andere Luther-Ausgabe, die 84er, da steht noch drüber von der Gefahr des Reichtums. Hier in der aktuellen Luther-Ausgabe heißt es nur noch vom Reichtum und Nachfolge. Und die Überschrift eben der reiche Jüngling, die ist uns sehr vertraut. Wobei, ich weiß nicht, ob Sie es wahrgenommen haben, beim Vorlesen des Predigttextes, da ist gar keine Rede von einem Jüngling. Da ist nur die Rede davon, da kam einer. Unter diesem Titel reiche Jüngling ist uns die Geschichte sehr vertraut. Aber es heißt nur, dass da einer herbeilief. Keine Aussage über das Alter des Ratsuchenden. Sicher, junge Menschen stehen in besonderer Weise manchmal vor Weichenstellungen und fragen, wohin will ich mit meinem Leben? Und wenn sie Christen sind, fragen sie, was will Gott von mir? Was hat Gott für mich vor? Wie soll ich meinen Weg mit ihm weitergehen? Aber dieser kleine Hinweis, da lief einer herbei, ohne dass da die Rede vom Alter ist hier bei Markus, der deutet für mich an, dass das eine Frage ist, die unabhängig ist von der Lebensphase, die unabhängig ist vom Alter, dass mich das in jeder Lebensphase immer mal wieder beschäftigen kann und auch soll. Was will Gott von mir? Wie soll es mit meinem Leben weitergehen? Und was trägt mein Leben? Worauf baue ich? Von diesem Mann, egal wie alt er war, der da kam, manche Ausleger deuten auch, habe ich mal gelesen, dass das vielleicht der Josef von Arimathia war, der dann nach Jesu Kreuzestod nochmal eine Rolle spielt, für die Kreuzabnahme gesorgt hat und ihn in sein Grab gelegt hat. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber dieser Mann kommt und sucht den Rat von Jesus. Und wenn ich das so richtig lese, so wie Markus uns das berichtet, dann würden wir menschlich vielleicht sagen, das war einer, der hatte in seinem Leben das Große losgezogen für die damaligen Verhältnisse. Dem ging es richtig gut. Der reiche Mann. Der hatte keine Sorge um seinen Arbeitsplatz und war nicht betroffen von Kurzarbeit oder wie es damals war bei manchen Tagelöhnern, dass sie nicht wussten, ob sie am Abend was zu essen kaufen können. Keine Sorge um die Ratenzahlung für das Haus, keine Sorge um die unsichere Rente, wie die noch für einen Lebensabend reichen soll. Das Wort der Altersarmut geistert ja immer bei uns durch die Medien. Ein reicher Mann, aber eben keiner, der beruhigt sein Leben lebte. Da war etwas, was ihn zutiefst beunruhigt hat, trotz voller Geldbörse. Ihn trieb die Frage um, was jenseits von allem Wohlstand, jenseits von allem Reichtum, der uns ja manchmal auch verlockt, und da versuchen ja diese Werbeanrufe die Menschen zu packen, was jenseits von Wohlstand und Reichtum wirklich reich macht. Und mit dieser Frage ging er zu Jesus. Und wenn man diesen Text so liest, auf mich hat es so gewirkt, manchmal entdeckt man die Dinge erst, wenn man sie mal länger auf sich wirken lässt. Das ist ja eine Situation, die ist nicht ohne Dramatik, wenn wir uns das so vorstellen. Vorher berichtet Markus davon, dass Jesus die Kinder gesegnet hat. Lasst die Kinder zu mir kommen. Jesus zieht, lesen wir da im Markus-Evangelium, durch Judäa und will ins Jordangebiet. Da ist er unterwegs und predigt unterwegs. Jetzt hat er die Kinder gesegnet und er will weitergehen. Das sagt Markus. Als er weiterziehen wollte, da lief einer zu ihm. Als er sich auf den Weg machte, heißt in Vers 27, lief einer herbei. Jesus will weitergehen und dann kommt einer und will noch was. Manche Fragen stellen sich hier, auf die Markus keine Antwort gibt. Wieso kommt der denn erst jetzt? Der hat ja offensichtlich schon was miterlebt. Vielleicht ist er sogar ein Stück mitgegangen. Er hat die Kindersegnung miterlebt, das, was Jesus da gesagt hat. Wieso kommt er erst jetzt, wo Jesus aufbricht und weitergehen will? Warum hält er ihn jetzt nochmal auf? Er hatte doch genug Zeit, Jesus anzusprechen. Und dann heißt es, er lief herbei, er rannte herbei. Also er kommt mit einer gewissen Eile. Hatte er lange gezögert? Hatte er es aufgeschoben, bis er sich endlich traute, Jesus diese Frage zu stellen, die unter den Menschen unter den Nägeln brannte? Vielleicht kennen Sie das auch. Es gibt Dinge, an die wir heran müssen, aber sie liegen quer. Und wir wissen, das wird nicht einfach. Manchmal betreffen sie nur uns, manchmal geht es auch um andere. Da müssen sie ran, das muss bearbeitet werden, das beunruhigt. Aber die Wissenschaftler nennen das gerne mit diesem technischen Begriff Prokrastination. Wir schieben es auf. Ich erinnere mich an ein Zitat von Günter Hopp, wo das her ist, weiß ich nicht, aber den Satz habe ich von ihm mal gehört. Also nicht nur ich persönlich, er hat es den früher mal in der Andacht gesagt. Des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Man schiebt es auf. Vielleicht war es hier auch so, mir kam das so vor, diese gewisse Dramatik oder Spannung. Da ist schon einer dabei und hört und Jesus will weiter und dann läuft er los und stellt sich nochmal vor ihm, so nach dem Motto, halt, ich habe da doch noch was. Er hat es vielleicht aufgeschoben. Er, der erkennbar gut Situierte, der Wohlhabende, der Reiche, wirft sich sogar vor Jesus auf die Knie. Das ist ja ein starker Ausdruck. Einmal, dass so eine in der Gesellschaft hochstehende Person sich auf die Knie wirft vor Jesus, ihn damit anerkennt als den Herrn und Meister und dann diese Frage stellt, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Was soll ich tun? Anders als es vom reichen Kornbauern uns im Gleichnis berichtet wird, hat er eben nicht nur über sein Wohlstand nachgedacht und wo bringe ich das alles unter und ich baue noch neue Scheunen. Er hat nicht nur über seinen Wohlstand nachgedacht, sondern sich auch viele Gedanken gemacht über sein Leben. Ist das wirklich alles? Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Und ich habe mich an dieser Stelle gefragt, ist das eine Frage, die heute noch gestellt wird? Klar, wenn wir uns Christen nennen mit Jesus leben, ist für uns diese Frage beantwortet. Das treibt uns nicht mehr um. Wie kriege ich das ewige Leben? Dann bin ich geborgen in Jesus. Aber wenn ich mich so umschaue, ist das eine Frage, die heute noch gestellt wird? Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? In dem Lied, Herr Drehling, dass Sie sich ausgesucht haben und wir hier im Video gehört haben. Da geht es ja um diese Frage. Die Ewigkeit, singt der Sänger da. die hast du mir tief ins Herz gelegt. Und ich weiß, auch wenn ich sterbe, dass meine Seele ewig lebt. Das ist eine tiefe Gewissheit. Und das ist schön, dass wir die so haben, einfach durch den Geist Gottes und wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Aber in unserer Gesellschaft wird auch diese Frage nicht mehr gestellt. Diese Frage impliziert aber, es ist nicht automatisch so, dass ich das ewige Leben habe. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Hier wird zwar vom Erben gesprochen und in der Regel können wir nichts dazu tun, wenn wir was erben. Da hat uns jemand im Testament bedacht. Aber hier ist etwas anderes. Da geht es nämlich um die Frage, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und dann bin ich da doch wieder beim Erben, zu dem ich in der natürlichen Beziehung, wenn ich von den Eltern was erbe oder so, gar nichts tun kann. Ich muss aber Kind sein, in diesem Bild gesprochen, um erben zu können. Und es ist nicht selbstverständlich, das ewige Leben zu ererben. Und wenn es nicht selbstverständlich ist, das ewige Leben zu ererben, dann heißt es doch gleichzeitig, es gibt auch einen anderen Zustand, nämlich nicht Gottes Kind sein. Es gibt das Verlorensein. Es gibt das sein Leben verfehlen. Auch wenn man in Reichtum und Wohlstand lebt. Man kann es auch verfehlen, wenn man nicht im Reichtum lebt. Aber es gibt, das ist nicht automatisch das ewige Leben ererben. Und die Bibel nennt das Hölle. Ich weiß nicht, ich predige jetzt nicht über die Hölle heute, aber ich weiß tatsächlich nicht, ich habe überlegt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einer Predigt von der Hölle gehört habe. Es wird nicht mehr davon geredet. Ja, die Gnade Gottes, die brauchen wir alle zu 100%. Aber die wird nicht über uns gegossen wie die Glasur über den Kuchen. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Ist das eine Frage, die heute noch gestellt wird? Ich finde, in unserer Zeit und Welt wirkt diese Frage eher fremd. Das Verrückte ist aber, dass die Menschen suchen. Sie suchen ihre Ratgeber. Sie suchen ihre Meister, ihre Rabbis. Sie suchen Ärzte und Therapeuten, Mentoren und Coaches. Und manche suchen ihr Heil im Yoga oder wo auch immer. Aber es wird nicht gefragt nach dem ewigen Leben. Gefragt wird nach der Optimierung meines Lebens. Wie kann das noch besser werden? Noch schöner, noch sicherer? Wie kann ich noch gesünder leben? Das ist auch alles gut, dass ich nach diesen Dingen gucke. Aber wenn das der Lebensinhalt wird und das das Einzige ist, dann geht's am Wirklichen vorbei. Wenn ich nur geleitet bin von der Frage, wie kann ich noch mehr Erfolg haben? Wie kann ich glücklich sein? All diese Fragen, die werden für uns beantwortet darin, dass wir das ewige Leben in Christus haben. Und es geht nicht um Optimierung des Lebens, sondern darum, ein Leben mit Ewigkeitsqualität zu haben. Wirklich nach dem ewigen Leben zu fragen, heißt danach zu fragen, was trägt mein Leben? Und was trägt es nicht nur bis zur Rente oder noch ein paar Jahre weiter? Und in diesem Sinne geht es darum, nach dem zu fragen, nach dem einen, der mir dieses Leben gibt, der mein Leben trägt. Dieser Reiche, von dem Markus berichtet, hatte das erkannt. Da fehlt mir was. Meister, was muss ich tun? Dieser reiche Mann, der kann nicht nur auf die vielen Früchte seines Wohlstandes blicken, die auch da sind. Mehr noch sogar, wie Markus uns berichtet, er hat ja sozusagen auch geistlich was vorzuweisen. Jesus hat in seinem ersten Antwortsatz an ihn gesagt, du kennst die Gebote. Und dann zählt er ihm die Gebote auf. Und zwar alle die Gebote, die sich um das Zwischenmenschliche drehen. Die zweite Tafel der 10 Gebote. was er alles tun soll. Du kennst die 10 Gebote. Und was sagt er? Das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Das ist so ein Satz, wenn ich das so lese, dann halte ich mal die Luft an und denke, boah, das kann ich nicht von mir sagen. Ich habe auch noch keinen getroffen, der es von sich gesagt hat. Das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Er weiß nicht nur, was richtig ist, er kennt nicht nur die Theorie, er weiß nicht nur, was richtig ist, was Gott gefällt, er lebt es auch. Er setzt es um in seinem vom Wohlstand geprägten Leben, das sage ich immer dazu. Und wir würden vielleicht sagen, oder vielleicht haben es manche Jünger auch damals gedacht, was fragst du überhaupt? Was fragst du dann? Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe, wenn du doch so ein frommes Leben führst? Dann geht's dir doch gut. Und dann sagt Markus von Jesus hier, dass er ihn ansieht, diesen jungen Mann oder diesen Mann, ihn ansieht und er gewann ihn lieb. Er gewann ihn lieb. Mit den liebenden Augen des Herrn sieht er ihn an. Und die Antwort, die Jesus ihm dann gibt, ist auch beeindruckend. Er verhandelt ja jetzt nicht mit diesem Mann, ob denn das wirklich so ist. Das habe ich alles gehalten von Jugend an. Jesus hätte ihm ja auch einen Spiegel hinhalten können oder sagen können, also, ich weiß da sowas, soll ich dich mal erinnern? Nee, Jesus verhandelt da nicht mit ihm. Der lässt das wirklich so stehen. Das finde ich bemerkenswert. Er sagt ja nicht wie der Frau am Brunnen, dass ihre Sünde ihr ins Gesicht und sagt dann so, und jetzt geh aber hin und sündige hinfort nicht mehr. Das kommt hier nicht. Da ist ja doch was. Nein, Jesus lässt das so stehen. Das finde ich schon sehr beeindruckend, dass er dazu gar nichts sagt. Aber die Herausforderung, die kommt, die ist gewaltig. Im Vers 21. Eins fehlt dir. Eins fehlt dir. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gehen würde. Ich weiß auch nicht, wie es mir gehen würde, wenn mir einer sagt, jetzt hak das mal alles ab, wofür du gearbeitet hast. Gib das alles weg. Will Jesus diesen Mann jetzt zum Bettler machen? Ist Jesus gegen Reichtum und Wohlstand? Manche haben das ja auch schon so ausgelegt. Für ein ganz, ganz radikales Evangelium, das in Richtung Kommunismus dann geht. Alles abgeben und nur dann ist es gut. Nichts haben. Ist Jesus gegen jeden Reichtum? Ich glaube, dafür haben wir hier tatsächlich keinen Anhaltspunkt. Jesus will uns nicht und seine Zuhörer damals nicht alle zu Nichtshabern machen. Es geht hier um was anderes. Dass Jesus diesen Mann ansieht und feststellt, wo der Hase im Pfeffer liegt. Wo das Problem ist. Nämlich, dass er mit seinem Herzen an diesem Reichtum hängt. Wie der Psalmbeter es mal sagt, da wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Das ist das wirklich Bestimmende in deinem Leben. Ja, du hältst die Gebote, aber das wirklich Bestimmende in deinem Leben ist dein Besitz. Das treibt dich um. Alter Spruch aus dem Volksmund, wer Geld hat, hat auch Sorgen. Nämlich, dass ihm keiner klaut und dass er es möglichst sichert und dass er es mehrt und was weiß ich. Das ist dein Problem. Daran hängt dein Herz. Das ist hier der Punkt, den Jesus anspricht. Nicht eine blinde Materialismuskritik und alles abgeben, sondern daran hängt dein Herz. Uns, mir sagt der Text damit, gib Jesus das, was in deinem Leben vielleicht tatsächlich an erster Stelle steht und ihm Konkurrenz macht in diesem Sinne. Gib Jesus das, was anstatt seiner dein Leben bestimmt und dein Handeln regiert. Das ist die Herausforderung damals an diesen Mann. Und damals wie heute, glaube ich, dass das heute auch noch passiert, dass Jesus uns ganz persönlich und konkret sagen kann, wo der Schuh drückt oder wo etwas klemmt. Und nur da, wo wir ihn ganz Herr sein lassen, da gewinnt unser Leben diesen Ewigkeitswert, um den es geht. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Damit er wirklich das Sagen hat in unserem Leben. Und bei diesem Mann, der da bei Markus kam, war es der Reichtum, der letztlich wichtiger war. Und da war er dann der ganz arme Reiche in der Situation. Eine Beispielgeschichte habe ich mitgebracht, die das, finde ich, sehr schön verdeutlicht hat. Da kommt einer zu einem Rabbi, zu einem jüdischen Rabbi und sagt, Rabbi, ich verstehe das nicht. Kommt man zu einem armen Menschen, der hilft einem, der ist freundlich. Vielleicht haben Sie das auch schon erlebt, wie großzügig manchmal Leute sind, die wenig haben. Sagt der Rabbi, das verstehe ich nicht. Kommt man zu einem Armen, der ist freundlich und hilft, wo er kann. Kommt man aber zu einem Reichen, der sieht einen nicht einmal. Was ist das bloß mit dem Reichtum? Und da sagt der Rabbi, geh mal zum Fenster, guck mal raus, was siehst du? Und dann guckt er raus und sagt, ich sehe eine Frau mit einem Kind und da fährt ein Wagen, der ist wohl auf dem Weg zum Markt. Gut, und jetzt tritt mal vor den Spiegel, was siehst du? Und dann sagt der Rabbi, was soll ich da schon sehen? Mich natürlich. Und dann sagt der Rabbi, nun siehst du, das Fenster ist aus Glas gemacht, der Spiegel ist aus Glas gemacht. Legst du aber ein bisschen Silber dahinter, siehst du nur noch dich selbst. Das war die Antwort des Rabbis auf den Reichtum. Man braucht bloß ein bisschen Silber dahinter zu legen, schon sieht man nur noch sich selbst. Gib Jesus das, was in deinem Leben ihm den Platz streitig macht. Das muss nicht Geld sein. Das können auch ganz eigene Pläne und Wünsche sein. Loslassen. Situationen, wo wir uns von Gott nicht reinreden lassen wollen. Das erfordert Mut, diese Frage zu stellen. Was muss ich tun? Ist bei mir lange her, aber ein persönliches Beispiel, das mir sehr markant an dieser Stelle wieder eingefallen ist, das will ich Ihnen gerne erzählen. Als ich noch in Tabor im Studium war, das heißt, nein, das hatte ich schon hinter mir, aber im Studium einige Erfahrungen gemacht durch Praktika, lag so ein ganz bestimmter Weg vor mir, noch ein Weiterbildungsstudium zu machen. Darüber war ich damals auch mit der Tabor-Leitung im Gespräch und dann war ich im Waldecker Land, im Gemeindedienst, im Berufseinstieg, PIFT, wie es damals hieß. Und dann rief mich Günter Hopp an und sagte, komm doch mal nach Marburg, ich will mit dir über dein weiteres Studium reden, dann komme ich nach Marburg. Und dann hatte Günter Hopp eine ganz andere Idee. Und sagte, kannst du dir nicht vorstellen, auch noch Betriebswirtschaft zu studieren? Du kommst aus dem Kaufmännischen, ich habe nach dem Abitur ursprünglich in der Bank gearbeitet, gelernt und gearbeitet. Und da brauchen wir jemanden. Und das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Weil ich gedacht habe, als Gott meinen Weg nach Tabor geebnet hat, und das war durchaus nicht mein großer Wunsch, diesen Weg zu gehen, habe ich gedacht, Gott hat mich jetzt so geführt und das andere ist vorbei. Ich sage mal ganz vereinfacht, das Kaufmännische. Und jetzt sollte das wiederkommen, aber eigentlich hatten wir doch schon ganz andere Pläne, was ich noch studieren soll. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Und dann hat Günter Hopp gesagt, so, du hast jetzt 3 Monate Zeit, überleg mal, frag Gott und besprich dich mit guten Freunden. Und dann habe ich über dem Bibellesen bei diesem Text für mich diese Frage gehört, wie beim reichen Jüngling. Was hast du denn lieber? Hast du deine eigenen Pläne lieber? Den eigenen Weg, den du so gesehen hast? Oder darf ich es jetzt ganz anders machen? Das war für mich der Punkt, wo ich nochmal loslassen musste und nicht wusste, wie das alles ausgeht. Es hat dann seinen Weg genommen, aber das für mich war für mich so ein Punkt. Und das erfordert Mut, das auszuhalten, wenn Gott uns begegnet und durch sein Wort redet. Und es erfordert Mut, diese Frage zu stellen, was muss ich tun? Was hättest du vielleicht gerne anders in meinem Leben? Woran hängt mein Herz? Wo liegen meine Prioritäten? Wenn wir so ehrlich fragen, werden wir eine Antwort bekommen. Und die kann auch mal herausfordernd sein. Aber da ist das Fordern von Gott auch immer ein Fördern. Er bringt uns weiter auf den Weg mit ihm und auf seinem Weg. Frei werden von manchem, für Gott frei werden. Komm und folge mir nach, sagt er diesem Mann, der ihn gefragt hat. Nicht nur gib das alles weg, sondern dann komm und folge mir nach. Und dann heißt es, er ging traurig davon, denn er hatte so viele Güter. Jesus hatte seinen wunden Punkt berührt und er hat es nicht geschafft. Interessant finde ich, dass Markus uns extra berichtet, nicht nur, dass er weggeht, sondern dass er traurig weggeht. Er wurde unmutig, wie Sie vorhin gelesen haben. Er wurde betrübt. Er war traurig. Unmut und Trauer. Aber damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Damit ist diese Geschichte nicht zu Ende. Denn da sind ja auch noch die Jünger. Und Jesus dreht sich so um, wendet sich seinen Jüngern zu und sagt, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Das sind ja Worte, die richtet er jetzt an seine Jünger und nicht mehr an den, der schon weggegangen ist. Die richtet er an seine Jünger. Und die verstehen das auch sofort. Für uns ist es schwer. Und zu diesen Jüngern gehörte ja da auch noch der Judas, der auch seine eigenen Pläne hatte und seine eigene Vorstellung, wie Jesus doch das Reich Gottes durchsetzen sollte. Und die hat Jesus enttäuscht und er hat diese Pläne aber nicht losgelassen. Die Jünger verstehen, es ist für uns schwer. Es ist für alle schwer. Was muss ich tun? Das ist nicht zu schaffen aus uns selbst heraus. Das ist nicht nur die sprichwörtliche schmale, der schmale Weg, sondern das ist eine sehr kleine Pforte, durch die ein Kamel, dieses Bild gebraucht Jesus ja dann noch, es eher geht ein Reicher durchs Nadelöhr als ein eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Das ist eine Engstelle, die nicht zu unterschätzen ist. Ich habe mal versucht, nur einen Faden bei der Nadel einzufädeln. Also da hat meine Frau eine wesentlich bessere Hand als ich. Und wenn ich mir dann so das vorstelle, dieses Bild vom Nadelöhr, das ist schon eine harte Botschaft. Wir sind auch so arme Reiche. So könnte es zumindest sein. Die Jünger und auch bei uns. So arme Reiche wie jener Mann. Und deshalb entsetzten sich die Jünger. Vers 24, Vers 26 kommt das zweimal. Die Jünger entsetzten sich. Sie entsetzten sich noch viel mehr. Ein Kamel passt nicht durchs Nadelöhr. Wie soll denn das dann werden? Wir können nur an den einen Punkt kommen, zu werden wie die Kinder. Das geht ja unserem Abschnitt voraus. Jesus hat die Kinder gesegnet, sich beschenken lassen von Gott, sich selig preisen zu lassen als solche, die geistlich arm sind. Wie es im Lied heißt, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Und dann kommt dieses ermutigende Wort von Jesus und damit komme ich zum Schluss. Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott. denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Es gibt eine Autofirma, eine japanische, für die mache ich hier keine Werbung, Toyota, aber deren Slogan war lange Zeit oder ist immer noch: Nichts ist unmöglich, Toyota. Sie wollten damit sagen, unsere Autos sind die besten. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die behaupten das, aber allein bei Gott ist es Wahrheit. Bei Gott trifft es zu. Wenn bei Gott alles möglich ist, dann kann auch ich selig werden. Und dann kommt auch alles in meinem Leben zurecht, wenn ich es denn Gott hinhalte. Er sorgt für die äußeren Bedürfnisse, aber er sorgt auch für unsere Seele. Das ewige Leben ererben. Dann werden wir Kinder und dann erben wir. Wenn wir das loslassen, was uns wichtiger wird oder geworden ist als er, dann gewinnt unser Leben Ewigkeitswert. Komm und folge mir nach. Zum Schluss noch eine kleine Geschichte. Ein schönes Bild, das das nochmal aufnimmt. Es gibt ja so einen englischen Vornamen, Fitzgerald. Diese Geschichte handelt von einem englischen Baron, der diesen Namen getragen haben soll. Und er hatte nur einen einzigen Sohn. Der war von zu Hause fortgezogen. Ich weiß nicht, ob er eine Weltreise gemacht hat, war ja so beim Adel früher üblich, so in Europa herumzureisen. Jedenfalls dieser einzige Sohn ist gestorben. Und der Vater konnte den Verlust seines Sohnes kaum verwinden. Und er hat sich noch mehr in die Arbeit gestürzt, sein Geld investiert, sein Reichtum wuchs immer mehr. Und er hat sich da so hineingestürzt, um den Verlust seines Sohnes zu vergessen. Und er hat angefangen, sein Geld, wie man so sagt, in alte Meister zu investieren. Er hat Bilder gesammelt. Und seine Gemäldesammlung war bald sehr berühmt. Und dann starb er und hatte keinen Erben. Und die Bilder sollten alle versteigert werden. Das hatte er verfügt im Testament, wie damit umzugehen ist. Und viele Leute kamen, weil ja die Sammlung so interessant war, und wollten Bilder ersteigern. Und zur Eröffnung der Versteigerung hat der Testamentsvollstrecker vorgelesen aus dem Testament und hat gesagt, als erstes soll ein Bild meines geliebten Sohnes versteigert werden. Und dann wurde das da reingetragen, stand auf dieser Palette vielleicht, oder wie auch immer, jedenfalls wurde es angesehen. Und es war erkennbar, das war kein alter Meister. Das war ein alter Schinken. Das wollte keiner haben. Das war nicht von großer Künstlerhand, kein wertvolles Bild. Und dann berichtet diese kleine Geschichte, dass da eben bei der Versteigerung auch ein alter Diener des Barons zugegen war, der sich noch gut an den Sohn erinnerte und den Sohn mochte. Und das Bild kostete quasi gar nichts. Und er hat sich das als Erinnerung ersteigert. Für ein Schnäppchen, würden wir heute sagen. Und dann freuten sich alle, jetzt geht's weiter, die alten Meister kommen endlich zur Versteigerung. Aber dann las der Anwalt eine zweite Bestimmung des Testaments vor. Wer meinen Sohn kauft, bekommt alles andere, die Versteigerung ist zu Ende. Soweit diese Geschichte, etwas verändert formuliert, wer meinen Sohn hat, bekommt alles. Wer sich Jesus anvertraut, ihm nachfolgt, wer wirklich loslässt. Und das ist in jeder Lebensphase eine Frage. Wer ihm nachfolgt und loslassen kann, der wird wirklich reich, weil Gott uns in Jesus alles schenkt. Das gilt in jeder Lebenssituation und in jedem Lebensalter. Ich bete mit uns. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Für dein Wort, das auch heute noch zu uns redet. Für dein Wort, das uns ins Leben gerufen hat und ins Leben mit dir gerufen hat. Und danke, dass du auch heute noch rufst, dass du in unser Leben hineinsprichst, dass du es korrigierst, wo es nötig ist, und dass du unseren Weg begleitest. Danke, dass wir dir nachfolgen dürfen. Und dazu hilf uns immer wieder, dass da, wo es nötig ist, wir auch den Kurs korrigieren, dass wir deine Stimme hören. Und dann hilf uns, dass wir auch deine Stimme sind in dieser Welt, dass andere etwas von diesem Angebot auch hören. Du kannst das schenken, dass sie es dann auch annehmen. Du siehst unsere Zeit und Welt und dass so viele gar nicht mehr danach fragen, nach dem ewigen Leben, sondern ganz andere Dinge im Vordergrund stehen, so flüchtige. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, deine Zeugen zu sein, auch da, wo viele mit Gleichgültigkeit reagieren oder wo viele dein Wort relativieren. Danke, Herr.